25 Börse People.
And now in season 21. Presented by Volksbank.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 19. Gast in Season 21 ist Sebastian Korbey, Founder von Task Consulting und davor bei Big Brands im Investmentbankengeschäft tätig und jetzt bei mir im Studio. Lieber Sebastian, servus und herzlich willkommen.
Hallo, servus Christian.
Servus, oder soll ich Seb sagen? Seb Korbey, ich habe dich auf LinkedIn so gefunden, cool.
Ja, also durch die Zeit in London ist Dennis irgendwie Sebastian zu lang und deswegen wurde ich immer Seb genannt und das hat sich dann irgendwie durchgesetzt und so ist es dann geblieben.
Wunderbar. Und als großer Sportnerd, der du ja auch ein bisschen bist und Nerd wird uns überhaupt noch einmal begegnen, dann später in der Folge, habe ich natürlich die Assoziation zu Seb Coe, Sebastian Coe. Ich habe ihn geliebt. Zwei Zeiten habe ich mir gemerkt. Seine 800 Meter Zeit 1,41,73 und 4 Sekunden mehr Franz Klammer Innsbruck 76. Der Olympiasieg 1,45,73. Aber ich starte jetzt mit der Frage, Süßes oder Salziges, darf ich dir Mannerschnitten oder Soletti anbieten?
Du, ich übersetze es mal frei auf Trick or Treat.
Das passt heute sogar. Wir senden ja zu Halloween
stimmt,
eigentlich.
Stimmt. Ne? Genau. Ja, muss ich leider Trick sagen, also Saures in dem Fall.
In dem Fall so sauer Soletti sein können, das sind Laugenherzen sogar. Die sind sogar leicht sauer, glaube ich.
Sehr gut.
Wunderbar.
Danke, danke.
Lieber Sebastian, ich erwähne gerne immer wieder, woher man sich kennt. Und man kennt sich von einem sportlichen Event, den deine Frau organisiert hat. Handball West Wien wird sich noch durchziehen. Veronika Korbey war vor ein paar Monaten bei mir zu Gast. Ich durfte dann auch ein bisschen sprechen bei dem Event mit Sportwoche-Hut unter Anführungszeichen Handball West Wien. Ja, und wir beide haben uns dort die Folge mit der Veronika, werden wir verlinken natürlich, Handball West Wien auch. Und wir beide sind uns dort so irgendwie über den Weg gelaufen und haben auf einer Sportveranstaltung eine halbe Stunde über Optionsstrategien der Hardcore-Geschichte gesprochen.
Bisschen also, absurd,
aber ja. Es war, ja, genau. Da kommen andere Fragen, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss dann noch. Und dann haben wir halt ausgemacht, wir treffen uns und das tun wir heute. Ich freue mich riesig auf diese Börse-People-Folge, bediene mich auch bei dir wieder bei den öffentlich verfügbaren LinkedIn Informationen, die du selbst eingegeben hast, halt unter Seb. Und da geht's los als Vice President von Goldman Sachs. Ich glaube, das wird man nicht gleich nach der Matura, sondern da muss irgendwas dazwischen gewesen sein.
Ja, also ganz nach der Matura habe ich es nicht geschafft. Ich habe dazwischen studiert.
Ja.
Und habe
Goldman Sexologie oder sowas.
Genau. So circa, ja. Also ja. Ich habe theoretische Physik gemacht, das haben die relativ gern. Also die, die lieben ja, theoretische schon, Physik, ja. Und habe dort ein Doktorat in England gemacht und war dann wieder kurz in Wien, Rudern.
Und Rudern wird auch noch ein Thema, Rudern spoiler ich gleich in dieser Folge.
Wichtiger, ja. Richtiger Teil meines Lebens. Ja. Und bin dann zurück nach London gegangen und bin dann, weil ich ein Doktorat
gerudert,
hatte,
gerudert, oder? Oder bist gerudert oder gegangen oder geflogen?
Ich muss eigentlich sagen, ich war
bist
faul.
Geflogen,
ich
höchstwahrscheinlich.
Ja, also
kurzer Zwischenpunkt, du hast jetzt manchmal so gesprochen. So.
Also, okay, gut.
Alles gut super, noch. Super. Aber ich wollte es nur sagen, du hast manchmal rübergeschaut und dort rübergeschaut und dann geht die Stimme.
Okay.
Ja. Ja, also zurück, ich bin geflogen und dann geht's weiter. Sprich du weiter, bitte.
Ja, also ich bin ein bisschen faul und bin also einfach geflogen.
Mhm.
Ja, und ja, und habe dann in London angefangen, was wirklich ein tolles Erlebnis war.
Und wie kommt man dann zu Goldman?
Ja, es ist erstaunlicher Zufall eigentlich. Also zu diesem Zeitpunkt habe ich sehr wenig mit Finanzwesen und Finanzmathematik zu tun gehabt und habe aber gefunden, dass ich nach England zurück wollte. Also das war mir total klar. Habe dann eine Firma gefunden, die Jobs in London quasi anbietet. Ich habe dort hingeschrieben und gesagt, ich brauche einen Job in London, ich bin gut programmieren in Mathematik, bitte findet mir was. Und daraus ist Goldman Sachs geworden. Hat natürlich einige Zeit gebraucht, weil ich glaube, ich habe 35 Interviews auf der ganzen Welt machen müssen. Da sind die relativ strikt, aber
verständlich.
It worked.
Ja. It worked und großer Respekt. Ja. 2001 bis 2007 die Zeitschiene dort. Dort wird sicherlich mehrere Vice Presidents gegeben haben und ich glaube auch, die Richtung kann ich mir vorstellen, in der du tätig warst als Mathematik-Physik-affiner Mensch. Was waren die Jobs bei Goldman?
Also, wir werden ja dort Quants genannt.
Quants, genau. Kannst gleich mal herleiten für die Hörerinnen und Hörer,
bitte. Den kann ich, glaube ich, niemand in Österreich kennen. Quants sind die Leute, die am Handelsdesk sitzen, also meistens neben den Traders, und dort die Software schreiben, mit der Derivate verschiedenster Art, Risikoberechnungen, Preise gemacht werden. Und die dann schon auch direkt mit den Tradern die Strategie sozusagen für den Desk kreieren. Wir sind Nerds. Also wir haben auch eine spezielle, also unser Dresscode war nicht ganz so strikt, der Rest des Floors. Also wir durften Trainers anhaben und komische Hemden und halt, was Nerds so machen. Und dafür waren wir auch bekannt.
Komische, ich habe jetzt so ein Kopfkino. Ich sehe dich jetzt relativ klassisch sportlich gekleidet und kann man dich nicht vorstellen mit irgendeinem komischen Nerd-Quant.
Das kann man dann nachher noch drauf zu sprechen. Okay. Im Laufe meiner Karriere wurde mir auch gesagt, dass unter den Nerds ich dann doch einer der präsentabelsten bin.
Was karrierefördernd ist, ne?
Genau. Auf jeden Fall. Also wenn man dann irgendwelche Clients sehen muss oder.
Genau, geht gar nicht.
Genau,
Der geht irgendwie noch. Kopfkino geht weiter, ja.
Ja, ja.
Kennt man auch aus den ganzen Filmen über die Investmentbankenszene, dass es solche auch immer gibt, die daneben sitzen und dann auf den Finger klopfen und irgendwie schon umfallen, bevor der Trader noch einmal auf Buy drückt oder so, ne?
Genau. Ja, also so in diese Kategorie würde ich sagen, passen wir hinein.
Und wie schaut es da mit dem Beliebtheitsfaktor aus bei manchen Tradern, die ja unfehlbar sind alle?
Naja, wir sind doch, also ich war am Exotic Derivatives Desk bei Goldman, das sind die, also wir haben Zinsderivate sehr, sehr komplexe gemacht. Interessant eben vor der Finanzkrise auch, dass, was natürlich sehr interessant war, die Regulierung war sehr anders.
Und ja, wir haben uns anders. Das ist eine wunderbare Umschreibung.
Als Mantra haben wir uns gesagt, dass wir jeden Trade, der hineinkommt, pricen. Also wir finden für alles, was kommt, einen Preis. Und da waren wir natürlich sehr gefragt, dass wir zum Teil mussten wir Fußballwetten ab.
Und das muss ja alles sauschnell gehen.
Denn Derivatives, Gott sei Dank, nicht so. Also okay. Dann der Preis selber muss natürlich schnell gehen, wenn man wissen muss, wo der Markt ist. Mhm. Aber die Art, dorthin zu kommen, hat sicher einen Tag gebraucht, bis wir die richtige Art gefunden haben, dieses bestimmte Derivat zu bewerten und das Risiko dazu zu finden. Aber dann haben wir das quasi ausprogrammiert gehabt, auf ein Spreadsheet gegeben oder irgendein Computersystem, das dahinter halt läuft. Und ab dem Zeitpunkt geht es dann sehr schnell. Und da muss es dann auch schnell gehen.
Also klar, da ruft er höchstwahrscheinlich bei mehreren Banken an und will einen Preis haben, oder? Der interessierte Kunde. Vielleicht nicht bei den Fußballsachen. Aber
ja, ich wollte sagen, es gibt ein paar Produkte, eben gibt es jetzt auch alles nicht mehr in der Art, die so exotisch waren, dass doch wenige Banken dann Preise geben. Also wir
man spezialisiert sich auch. Ne? Genau, und mit dem Kunden gehandelt selber hast du in der Phase nicht, oder?
Naja, interessanterweise schon. Also wir haben alle diese damals FSA-Prüfung machen müssen zum Händler, zum Derivative Trader und wurden dann eingesetzt eigentlich, wenn die Trader überlastet waren und sehr viele Anfragen waren, dann haben die Quants angefangen, da die Preise zu stellen. Und wir durften auch das abschließen, also das war erlaubt, ja, und haben auch sozusagen regulatorisch abgedeckt damals durch diese Händlerprüfungen,
die wir gehabt haben. Finde ich total spannend. Also die Gwants waren die Guten, also nicht so wie die Orks bei der Herr der Ringe oder sowas, das sind die Bösen, die ich gewinnt. Nur falls man das einreihen will irgendwie. Ja, die Nullerjahre, London, Lehman ist dann gekommen irgendwann, da warst du aber schon bei der RBS als Executive Director. Klingt auch gut. Wechsel innerhalb Londons zu einer anderen Großbank, ähnlicher Job nehme ich an, oder?
Ja, da wurde dann auch mein Betätigungsfeld erweitert. Also ich war dann verantwortlich für die Inflationsprodukte dort. Damals war Inflation.
Da muss man aber dann schon ein gescheiteres Gewand anziehen, wenn man Inflationsprodukte dazu nimmt, oder?
Man muss sich bemühen. Ja. Also ich habe mich mehr bemüht. Also ich,
ja, genau.
Also keine Frage, ja, und Turnschuhe sind ganz out.
Also echt? Also ich wäre sowieso raus von Anfang an.
Die RBS war da auch ein bisschen strenger als Goldman, erstaunlicherweise. Ja. Okay. Ja, die haben das doch mit den Dresscodes relativ ernst genommen.
Royal Bank of Scotland möchte ich nur einmal auflösen.
Royal Bank of Scotland.
Ja, genau. Ja.
Auch eine interessante Zeit, wenn ich dann natürlich in dieser Zeit diesen großen Finanzcrash.
Da ist Lehman reingefallen, ja.
Da ist Lehman, der Dick Fault. Ja. Hat glatt gelegt, wie im Ruderjargon.
Ja.
Da ist es ja vielen Banken sehr schlecht gegangen. Also ich weiß, dass Bear Stearns.
Ist es auch irgendwelchen Banken gut gegangen oder manchen nur schlecht und anderen sehr schlecht bis letal schlecht?
Da muss ich dir jetzt eine Geschichte erzählen,
ja, gerne.
Weil das war sehr interessant bei RBS. Also wir waren damals zu meinem Abendessen eingeladen, wo das Management quasi mit uns die Lage besprochen hat. Und es war, wenn man das geglaubt hat, eine sehr rosige Lage. Also die RBS war super kapitalisiert, alles ist gut gegangen. Wir haben gerade ABN AMRO gekauft damals, um einen sündteuren Preis.
Ich weiß.
Weit über dem, was sie eigentlich wert war. Aber gut, und das Management war da sehr überzeugt davon, dass wir das alles richtig machen. Und erstaunlicherweise habe ich dann ein paar Leute von dem Abendessen zwei Monate später Dog Walking am frühen,
ja, die Armen.
Am frühen Fall. Also das ist alles nicht so gut gegangen. Die RBS ist natürlich eben dann staatlich aufgefangen worden. Das hat auch große Verwerfungen in England. Das war alles sehr teuer. Das Geld wurde Gott sei Dank dann wieder nach der Finanzkrise zurückgeholt. Aber es war keineswegs so rosig, wie es uns damals gesagt wurde.
Es ist auch nie wieder so geworden, wie es war, in der gesamten Branche. Die Krise, die auch am längsten gedauert hat und die tiefsten Spuren hinterlassen hat, ja, nachdem wir jetzt lauter diese Flash-Crash-Welt leben, wo sich alles relativ schnell wieder erholt auch und so weiter. Was ich fragen möchte. Ja, knock on wood, ja, genau. Amy Stewart in den 80er Jahren, aber ich weiß, was du meinst, ja. Klopfen aufs Holz, dass das so bleibt und ich möchte noch einreihen, die Arbeit eines typischen Nerd-Quants im Umfeld von Lehman, dass er dann doch schnell gekommen ist. Inwieweit kann man dann noch irgendwelche mathematischen Modelle für Hedges einsetzen? Was ist noch möglich, was geht gar nicht mehr?
Es ist interessant, dass du das fragst und ich habe genau über die Frage doch ziemlich viel nachgedacht. Und als Physiker ist mir dazu die Antwort gekommen, dass natürlich der Finanzmarkt keine physikalische Grundlage hat. Ja. Das heißt, Gesetzmäßigkeiten.
Das wissen auch Nobelpreisträger, die gescheitert sind.
Ja,
ne? Mit LTCM oder sowas, ne? Genau.
Ja. Der Greenspan Put und so weiter und so fort. Und dadurch, dass es diese Gesetzmäßigkeiten nicht gibt, kann eigentlich alles passieren. Und die Preise, die man im Markt sieht, müssen in keiner Art logisch sein. Ja? Und ich meine, ein gutes Beispiel dafür ist, dass der Ölpreis in Covid unter Null gesunken ist.
Ja,
oder Zinsen, Negativzinsen, lauter so Sachen, die alle eigentlich.
Da kenne ich einen guten Witz, aber der ist zu ordinär, deswegen erzähle ich ihn nicht. Ja, genau.
Also in dem Sinn kannst du dann wirklich nur zuschauen, weil natürlich die Modellierung und die Gesetzmäßigkeiten, die du für die Modellierung verwendest, quasi außer Kraft treten. Ja. Und als guter Quant würde ich sagen, don't get into the situation. Ja? Also du musst die Bank so steuern, dass du einfach nie in die Situation kommst, wo diese Verwerfungen dir dann großen Schaden bereiten.
Mhm. Ja, total spannend. Also wir waren damals alle geschockt. Bei uns hat alle Zukunftsvorsorgeprodukte ausgestoppt in Österreich. Never ever mit der Kapitalgarantie und so weiter. Never ever come back und so weiter. Bleiben wir in London und gehen wir zu einem anderen Big Brand, Morgan Stanley, Managing Director. Ja, klingt eigentlich auch nicht so schlecht und nochmal besseres Gewand, oder?
Ja, dann ist das Sakko dann so.
Kommt das Sakko dazu?
Ein Sakko-Upgrade.
In der Big
wurde irgendwann mal dazwischen irgendwie gemacht. Ja, Morgan Stanley. Also Morgan Stanley habe ich dann die erste leitende Funktion für die globale Zinsmodellierung. Das war sehr interessant, weil das dann auch Themenbereiche abgedeckt hat, mit denen ich jetzt vorher nicht so viel in Kontakt war, nämlich dieses ganze Real-Time, Bond Trading, Treasury, Treasury Trading und so weiter und so fort. Das ist irrsinnig interessant und da habe ich natürlich extrem viel gelernt. Aber ich war auch ein bisschen stolz darauf, dass ich quasi aus dem, muss ich ein bisschen unfair jetzt sagen, aus dem sinkenden Schiff der RBS zu Morgan Stanley gehen konnte, denen es damals relativ gut gegangen ist und wo ich wirklich sehr interessante neue Themenbereiche eben gehabt habe.
Diese ganzen MSCI-Produkte, die ja verwandt sind irgendwie, die waren aber weit weg von dir, oder doch nicht?
Naja, also MSCI, ich kenne nur die Indizes.
Ja? Genau.
Und ich bin dann erst bei der Credit Suisse wirklich in den Equity-Bereich vorgedrungen. Also bis jetzt war das alles Fixed Income und Currency, also was ist das? Wechselkurse.
Ja. Ja.
Also Derivate auf alle diese und Kombinationsderivate und so. Das war da mein großes Themenbereich sozusagen.
Na, du hast die Credit Suisse schon genannt, die sind lange Jahre noch in London gewesen, dann in den 10er Jahren und der Wechsel war im Herbst 2012 und davor war in London nochmal der gute Sepp Coe, wenn wir den reinbringen. Coe, genau, der hat ja nämlich was veranstaltet und du hast zugeschaut, nehme ich an, oder?
Ich war total dabei. Ich
war per TV dabei.
Ja. Wirklich, und ich habe das wahnsinnig genossen. Also das
worüber sprechen wir für die Hörerinnen?
Aber über die, sorry,
Olympiade. Na, ich habe es ja hätte auch sagen können. Ja,
genau. Olympiade 2012. Ja. Muss man sagen. Das finde ich war eine wirklich wahnsinnig tolle Geschichte. Ja. Und der Sepp Coe war natürlich da im Komitee dabei, der das geschafft hat, die Olympiade wieder nach London. Ich glaube, das dritte Mal in London war das. Ja. Und die Engländer sind ja ein Volk, das Sport wirklich liebt. Ja. Und da muss man sich keine Gedanken machen, dass ein Stadion nicht gefüllt ist oder dass du irgendwen hinschicken musst, damit du die Plätze aufhältst. Das ist geht ganz von selber und die Leute schauen sich wirklich alles an, sind extrem enthusiastisch. Es war eine wahnsinnig lustige, schöne Stimmung. Ich war sehr viel Rudern schauen, muss ich sagen.
Also
ich
kommen wir später dann am Ende der Folge nochmal dazu. Kann ich mir vorstellen, dass du viel Rudern schauen warst. Das war
wirklich lustig, ja.
Wahnsinn. Na, ich habe es per TV, glaube ich, komplett genossen. Ich sehe es noch im Kopfkino, auch die als großer Fan auch der Leichtathletik und natürlich Sepp Coe habe ich erwähnt, 1,41 73 hat, glaube ich, 18 Jahre gehalten. Credit Suisse, du hast erwähnt, wir bleiben in London. Head of Quants überrascht mich jetzt nicht. Mhm. Und Equity ist dazugekommen. Das haben wir im Vorgespräch nicht besprochen, dass die da dazugekommen sind.
Ja, da ist das erste Mal, dass ich eigentlich sozusagen quantitativ im Equity-Bereich tätig war. Da sind natürlich auch etliche neue Sachen. Eben auch das Electronic Trading auf der Equity-Seite natürlich. So etwas wie Dividenden habe ich natürlich gekannt, aber sozusagen die Mathematik davon ist da neu dazugekommen und doch auch sehr komplexe Produkte, die da im Equity-Bereich eben abgeschlossen wurden.
Ja, rund um Dividenden muss man gerade bei Derivaten viel bedenken.
Genau.
Da ist der Hund im Detail und Cum-Ex und die ganzen Geschichten und ja.
Auch viel, ja, genau. Also viele im Zinsbereich und im Equity-Bereich hat es da etliche Skandale gegeben.
Leider.
Und ich habe die Credit Suisse also extrem angenehmen, wie gesagt, die verschiedene Firmen haben verschiedene Kulturen. Ja. Ich habe die Credit Suisse als sehr, sehr angenehmen Arbeitgeber empfunden. Eine sehr konsensorientierte Bank gewesen, leider. Ja, das tut mir immer noch im Herzen weh, dass die Credit Suisse da eingegangen ist. Und auch
aber die etwas, DNA ich mir nie gedacht lebt hätte. Ja irgendwie weiter jetzt. Die DNA lebt ja weiter in der Schweiz. Ne? Aber nicht UBS, so, wie es das du kennst. Genau, wollte ich ja auch hin. Ja, genau.
Und da ist natürlich auch, also als Konzentrationsrisiko mit der UBS Bank.
Ja, das, jetzt, das ist nicht vergleichbar, ist klar.
Verrückt, ja. Also das ist schon eine riesige, riesige Institution ist geworden. Naja, aber ich habe das dort an sich sehr genossen, habe auch wieder sehr viel dazugelernt. Habe dann aber doch, muss ich sagen, gegen Ende, also erstmal ist Brexit dazwischen gekommen.
Das hat dich angezipft, oder? Das hast du mal im Vorgespräch, ja, das ist ganz, ganz massiv rüberkommen. Ja.
Also ich bin ja, ich
es fühle war mich nicht so schlau, glaube ich, ne, der Brexit.
Ich hätte jetzt mal nicht als die beste Idee.
Ja, genau.
Ich als alter Brite, ich fühle mich doch mit einer sehr langen Zeit, die ich in Großbritannien verlebt habe, hat mich das doch sehr berührt und auch wirklich geärgert. Ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein. Ich habe gespielt Cricket, gerudern, trinke lauwarme Pints im Pub am Nachmittag. Und
vor allem Letzteres, ne?
Wahnsinn, ja. Und dann genau, ja. esse Salt and Vinegar Crisps und dann echt da quasi das Land.
Also wenn man das schon alles hinnimmt, ne?
Genau.
Ja. Und noch dazu immer Gewand upgraden muss wegen der eigenen Karriere, ne?
Ja, das war ein harter Schlag. Ich war an dem Boris Johnson sehr böse, muss ich sagen, den ich als sehr lustig, er ist ja ein wahnsinnig...
Er lebt in Millet weiter irgendwie, ne?
Ja.
Irgendwie, ne?
Aber wenn man dem zuhört, es ist super, macht wirklich sehr lustige Witze, ist ein sehr eloquenter Typ und dass der meiner Meinung nach federführend war in dieser,
ja, wirklich absolut. Würde ich auch so sehen von der Entfernung her. Ja.
Na gut, und da habe ich dann gefunden, das taugt mir jetzt nicht. Und wir haben dann, also auch mit meiner Frau zusammen, haben wir entschlossen, dass wir an sich nach Österreich zurückziehen und sind dann 2017 zurückgezogen. Für mich war das auch ein bisschen anstrengend, wenn ich dann hin und her gependelt bin. Also ich bin dann immer Dienstag früh nach London geflogen, am Donnerstag am Abend zurück. Und das hat dann mit der Zeit schon seine Spuren hinterlassen. Und muss ich sagen, habe dann die Pandemie ein bisschen als Exit-Strategy verwendet und habe mich auch schweren Herzens von der Credit Suisse getrennt.
Dir, ja.
Und wir haben
von London auch natürlich, ne?
Von London auch, ja. Ich meine, ich bin doch einmal im Monat dort. Mhm.
Rudern, ne? Ja, nein.
Kommt. Wäre schön. Genau. Ja. Nicht nur. Aber gut, also das so war da die Vorgeschichte.
Also die Pandemie, ja, das war eine gute Sache und Credit Suisse hast du eh gezeichnet, wie es dann danach weitergegangen ist, viel später noch. Aber ist natürlich Bankengeschichte wie sehr vieles. Und zurück in Österreich hast du die TARS Consulting gegründet, bist jetzt Geschäftsführer TARS Consulting. Ich gehe auf die Homepage, wir werden es natürlich auch verlinken, da steht mal Specialized Financial Software Solutions. Wird nach dem Gespräch, das wir jetzt 22 Minuten schon geführt haben, nicht sehr verwunderlich sein. Aber TARS Consulting, TARS, ist das auch so ein Nerdwort vielleicht?
Naja, also ich würde es für alles wissen,
das Nerd. Es sagt mal dunkel was.
Es ist ein Nerdwack. Ein Nerdwack ist.
Was ist das?
Ein Nerdwack ist eine etwas, was sozusagen als von Nerds erkennbar auf etwas.
Aber von mir nicht. Ich bin Nerd in anderen Sachen.
Ich lasse es jetzt mal offen. Okay, ja? Okay, genau. Wenn man das Logo und die Abkürzung, also TAR steht für Trading, Research, Analytics and Systems.
Ja. Okay, das ist wieder
logisch. Wenn man das nimmt, dann könnte man draufkommen, woher das kommt. Das ist eine Hommage an einen Film, sehr nerdy Film.
Okay.
Physiker und Computerprogrammierer finden sowas cool. Und die wissen dann, um was es geht.
Also auch nicht böse wie die Orks, sondern ein gutes Unternehmen.
Gut,
und was macht ihr? Was macht ihr genau? Fassen wir mal zusammen, was du Gutes tun kannst für Leute, die große Wertpapierbücher haben und so weiter, haben wir schon ein bisschen skizziert, aber was macht die TARS genau?
Naja, ich habe doch relativ viel Erfahrung in den verschiedenen Banken gehabt und habe doch die Art, wie Risiken gesehen, gehedged und berechnet werden, über Jahre lang mir angeschaut und habe das doch im Endeffekt nachgebaut. Sehr viel von dieser Erfahrung ist in diese Software geflossen.
Du als Coder selbst, du?
Ich habe mein Leben lang Computerprogramme geschrieben und das ist eigentlich Das muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich auch dann sehr froh war, in die Tals zu gehen, weil es wird dann auch immer mehr Management am Ende und da konnte ich dann wirklich wieder voll loslegen.
Das unterstreiche ich aus eigener Erfahrung auf ganz anderem, kleineren Level, aber nur voll. Ja. Seitdem ich wieder mein Ich bin, funktioniert es perfekt. Ja, genau. Genau.
Also es macht mir auch echt Spaß. Und also wir haben ein paar Clients, sind alle in London im Moment. Also in Österreich haben wir jetzt noch nicht so richtig Fuß gefasst. Und für die schreiben wir halt spezialisierte Software, um ihre Risiken und ihre Hedging-Strategien gut abzubilden. Mhm. Und das ist wirklich, also im Gespräch mit dem Kunden wird dann das Programm so geschrieben.
Also customized auch.
Ja, total customized. Okay. Es gibt natürlich jetzt schon langsam relativ viel Software. Das ist schon ganz angenehm, dass doch große Blöcke da sind. Und ich habe das, muss ich sagen, aufgebaut wie Goldman Sachs, also das System selber. Und ich finde das ein geniales sozusagen Risikoberechnungssystem, wie die das damals aufgebaut haben. So habe ich das versucht nachzubauen. Und das gibt schon und wir bauen halt dann diese Specialized Solutions auf dieses System auf und die Leute kriegen dann halt ihre Reports und ihre Trading Strategies und so, wie sie halt wollen, geliefert.
Das heißt, du hast eine permanente Real-Time-Risikoanalyse, wenn ich es jetzt mal auf Deutsch sage, und gibt es auch Handelsempfehlungen, wie man absichert, über welche Strategien, Calls, Puts oder sonst
irgendwie? Total.
Das ja. wird mitgeliefert. Nicht nur, hoppla, du hast ein Problem, sondern so how to solve ist irgendwie eine Idee.
Genau, also wir haben sehr viele Strategien jetzt sozusagen Optimal Hedging. Ja? Mhm. Also ich habe dieses Problem, wie komme ich aus diesem Problem optimal hinaus? Und optimal muss dann definiert werden, also lowest price, sozusagen strongest, ja. Wenn ich jetzt die Szenarien anschaue, also wie, gegen was alles möchte ich abgesichert sein. Und daraus geben wir dann Empfehlungen ab, die halt in eine Reihe von Trades münden, die wir weder dann selber exekutieren können, also die Software kann auch am Markt autonom handeln, oder aber einfach nur eine Liste sagen, das müsst ihr traden.
Ja. Jetzt bin ich einmal nerdig ein bisschen, das ist sicher sehr oberflächlich für dich jetzt, aber die Liquidität der Underlyings, die man da, oder der Derivate, die zur Verfügung stehen, sind natürlich auch ein Thema. Du musst ja das Ding auch handeln können. Das wird alles einbezogen. Das
wird alles einbezogen. Also wir haben extra doch einen großen Teil Liquidity Risk.
Denke ich mir,
Ich versuche immer, die Sachen möglichst klar darzustellen. Ja? Und das heißt in dem Fall, wie teuer ist es, mit allem drum und dran,
die ganzen
wenn
Spesen
ich optimal aus einer Position hinaus möchte oder in sie hineingehen möchte.
Oder sie neutral stellen oder so. Ne?
Genau, was kostet mich das? Ja? Und dann versuchen wir anhand eben der Liquidität, die da ist und die, also wie wir den Markt auch bewegen, wenn wir handeln, eine optimale Strategie zwischen wenig handeln und warten und schnell handeln und weniger warten zu finden.
Oder ein bisschen halt, was gleich machen und dann ist genau, vielleicht auch kein Fehler. Ne?
Ja. Da ist natürlich dann, wenn man es ganz genau macht, das Orderbook, was habe ich im Orderbook, wie schnell kann ich quasi jetzt gerade diese Liquidität bekommen. Da gibt es dann eben ein eigenes Programm, das dann diese Strategie quasi autonom abhandelt.
Aber du weißt ja nicht, ob der Kunde einen Margin Call kriegt, das muss er dir sagen dann wieder, ne? Oder ist das irgendwie so ein Bestandteil der Softwarelösung?
Ja.
Es ist Hardcore jetzt.
Nein, also alles okay. Genau, also darüber,
man muss jetzt ins Kopfkino gehen, ein Handball-Event, alle sind so sportlich und wir zwei Wahnsinnigen reden da über, warte mal, das ist jetzt
noch, Entschuldigung. Ja, mach mal.
Ich habe mich eh schon unter, hallo Marco.
Servus.
Hab gerade Aufnahme, darf ich dich in einer Stunde anrufen, geht das?
Selbstverständlich.
Servus, Baba, ciao, ciao.
Ja, so. Kein Problem.
Man muss sich das so vorstellen, wir hatten diese Veranstaltung über Handball und wir zwei stehen da herum und reden genau über das, was wir jetzt die letzten drei, aber es gab ja in Wien mit immer
ein
wieder
Bier und
warte, bring uns noch ein Bier, ich habe da noch eine Frage und die Leute, die so Wortfetzen gehört haben, glaube ich, werden irgendwie Fragezeichen in der Sprechblase gehabt haben oder irgendwas anderes.
Nicht, was
na,
ich dir gedacht habe.
Fragezeichen ist blöd, weil das ist irgendwie, als wären wir so gut. Ja, ich glaube, die Leute, die da Wortfetzen gehört haben, die werden sich gedacht haben, um Gottes Willen, was sind das für Nerds und was haben die an oder sonst irgendetwas sein können. Spaß beiseite. Ich kann mich erinnern, ich habe damals das Handball-West-Wien-Leiberl angehabt sogar. Mhm. Genau, weil ich da auch was sagen durfte bei dem Event. Aber da hatten wir gerade kurz vorher in Wien auch ein paar Optionsstrategien, die ein bisschen größer waren als sonst. Und ja, da unterhält man sich halt einfach.
Genau. Zu deinem Margin Call Thema?
Ja, bitte drum, unbedingt. Ja,
naja, also gerade bei Optionsstrategien müssen wir dieses Margin Call Thema natürlich immer ganz genau anschauen. Die Art, wie wir das machen, ist, dass wir verschiedene Szenarien rechnen, die die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Margin Calls auftreten, vorher berechnen und dann genau wissen, welche von denen unangenehm sind und welche nicht.
Mhm. Und aus ist nicht jeder Margin Call irgendwie ungut?
Naja, also passiert ja. Also ich meine, wenn ich eine Future Position habe, wenn ich einen Margin Call, also ich finde, Margin Calls gehören dazu. Ja. Und man muss einfach genug Kapital da haben, dass ich die Margin Calls, die
schnell verfügbar, ne?
Die ist, ja, und dass ich mit einer großen Wahrscheinlichkeit, man kann nie sicher sein, ja, das Kapital zur Verfügung habe, dass ich die Margin Calls auch bedienen kann.
Spannend.
Und so würden wir das angehen.
Das war das schon die Frage, die ich dann.
Du hast mir den Margin.
Banken über Derivate, da habe ich mal noch notiert, Wettbüro von dem anderen Gast, das wäre jetzt schon noch die Überleitung.
Okay, ja.
Aber wie stelle ich die Frage? Hilf mal kurz, bitte. Ich finde schon sehr spannend, da so reinzukippen in diese.
Also wenn es die Leute interessiert, ist, wie funktioniert Hedging überhaupt? Was ist das und wie denken Banken über Derivate nach? Also so hätte ich das.
Genau. Und da gut. So, na dann würde ich das doch noch gern eine Zusatzfrage stellen. Ich überziehe heute freiwillig sehr, sehr gerne. Sebastian, wenn ich dich schon vis-à-vis habe, wie denken Banken eigentlich deiner Erfahrung nach über Hedging nach? Wie geht man das Ganze an?
Ich würde es so sehen, dass wenn ich mit einer Bank ein Derivat abschließe, dann nimmt die Bank ja meine Gegenseite.
Ja.
Das heißt, wenn ich Geld verdiene, würde die Bank Geld verlieren. Und die Idee ist ja eigentlich, dass ich als Kunde Geld an dem Hedge verdiene. Oder zumindest ein bestimmtes Risiko abdecke, das ich nicht haben möchte.
So OTC-typisch, dass man nicht wie beim Aktienkauf gegen irgendwen auf der Welt handelt, sondern wirklich einen Kontrahenten hat im direkten Gespräch.
Ja, genau. Und in dem Fall würde die Bank dieses Derivat eben hedgen. Ja? Mhm. Und es ist möglich, dass, wenn man das tut, beide Seiten Geld verdienen. Ja? Und das ist ja auch eigentlich der Sinn und Zweck eines Derivats im näheren Sinne. Christian, soll ich dir kurz ein Beispiel geben?
Ich bitte
geben?
Drum.
Okay,
ich bitte drum.
Jetzt
sagen das wir, muss ich
ein
einfach
ganz kurzes Beispiel,
gerne,
wie Hedging funktioniert.
Her damit.
Sagen wir, wir haben ein Roulette-Spiel. Ja? Mhm. Rot, es gibt nur Rot und Schwarz, 60% Rot, 40% Schwarz. Das ist ein bisschen ein komisches Roulette-Spiel.
Ein gepimptes, nicht 50, ne? 50 genau, ein gepimptes Roulette-Spiel.
Ja, genau. Und ich würde dir jetzt in diesem Roulette, aber das Roulette funktioniert gleich, wenn ich eins drauflege, kriege ich zwei zurück, wenn ich richtig habe, und null zurück, okay, wenn ich nichts habe. Und die Frage ist jetzt, wie würde eine Bank einen Schein verkaufen, auf dem steht, ich kriege eins, wenn ich schwarz habe.
Mhm.
Und da würden natürlich die Leute sagen, naja, das wird dann bisschen weniger als 0,5 sein, weil ja 40% nur schwarz sind. Und die Bank würde es aber genau um 50 Cent verkaufen. Weil die Bank würde dann auf schwarz setzen. Wenn schwarz kommt, kriegt sie eins zurück. Dein Zettel sagt dir, ich gebe dir eins. Wenn schwarz kommt, gibt die Bank dir eins. Und wenn rot kommt und null, kriegst du null. Und das heißt, in jedem Fall bist du abgesichert. Und das ist die Idee von Hedging, dass die Wahrscheinlichkeiten nicht die sind, die auftreten im Markt, sondern die sind, die du kaufen kannst. Das ist das Wichtige. Und so funktionieren ja auch Wettbüros.
Ein Wettbüro genau, die Bücher von einem Wettbüro, da habe ich auch mal tief reinkippen können, ist total spannend.
Total spannend.
Ja, wenn man den Quote, wo man daneben liegt, unbedingt anders setzen muss als die Konkurrenz, um Geld reinzulocken.
Erst einmal das und zweitens, man muss natürlich die Quotes nicht so setzen, wie du glaubst, dass das Rennen ausgeht. Als Wettbüro möchtest du ja, was immer passiert, Geld verdienen.
Genau, du hast schon ein bisschen, wenn man den Wettquotenschlüssel anschaut, das würde jetzt zu weit führen, schon einen Heimvorteil, wie man dann sagt in der Branche.
Total, ja, also du
als... So 3, 4, 5, 6%, je nachdem, wer man ist.
Genau, ja, also als Wettbüro würdest du natürlich immer eine Marge einbauen, dass du unabhängig von dem Resultat des Rennens immer ein Geld verdienst, und das hängt dann natürlich weniger davon ab, was du glaubst, was passiert, sondern welche Leute auf welche Pferde wie viel Geld setzen.
Und wenn ich jetzt auf der Task Consulting zurück, Real-Time Trading Service, kann ich mir was darunter vorstellen? Das heißt, ihr trackt einfach und gebt Alerts, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, um schon die übernächste Überleitung zum Rudersport wieder, oder ist das doch anders?
Das ist doch quasi autonom handelnde Software, die quasi dein Risiko vollkommen selbstständig handelt. Ja, und
das heißt, der Kunde kriegt auch Execution-Empfehlungen?
Absolut. Nein, es wird für den Kunden exekutiert.
Okay. Und der gibt das halt frei und das Ganze passiert.
Muss er nicht mal freigeben. Okay. Das macht es einfach ganz automatisch.
Das aber geht, der Kunde weiß schon davon, ja, Spaß beiseite.
Also, da gibt es natürlich viele Sicherungen. Ja, ist ja klar, das ist ja, also da gibt es tausende Sicherungen, dass da nichts passiert. Aber ja, das ist quasi wie ein Hedgefund, das handelt total autonom.
Genau. Weil du musst ja intraday in einen schnellen Markt auch immer wieder anpassen,
genau, wie man gelernt hat. Genau, das Gute ist an dem, dass es halt sehr, sehr flott ist. Also es geht wirklich, wirklich, wirklich schnell. Also es kann auch kein Mensch da in ähnlicher Geschwindigkeit mithandeln.
Dann sehe ich da auch noch Real-Time Data Reporting Service, kann ich mir jetzt auch vorstellen. Halte ich den Punkt kürzer. CO2 auch ein Thema, wo eure Software Lösungen hat.
Total. Also wir haben ein Thema gemacht zusammen mit einer Firma namens Carbon Metrics, die sich angeschaut hat, das CO2-Emission-Risk von verschiedenen Firmen genauer zu berechnen. Wahnsinnig interessantes Thema, das eben zu tun hat mit Handelswegen, mit Produktionsarten, mit was Firmen wie wo produzieren und aus dem eben Scope 1, 2 und 3 Emissionen rechnet. Meiner Meinung nach ein extrem relevantes Thema und eher so, dass ich quasi ein Portfolio eingeben kann und dann verstehe, welche Emissionen quasi diesem Portfolio unterliegen.
Mhm. Spannend, spannend. Und eure typischen Kunden sind Banken, nehme ich an, Asset Manager. Wo geht das, wie weit geht das runter zum Privaten, vielleicht sogar Fragezeichen?
Ich habe jetzt keine privaten Kunden. Also ich habe eigentlich Funds. Also Kunden sind typische, also Hedgefunds oder Investment Funds, die doch genauere Risikoanalysen brauchen und eben auch Teile ihres Risikos loswerden wollen und da effiziente Arten brauchen, das zu tun.
Gut. Task Consulting ist in den Shownotes verlinkt. task-consulting.at, immerhin eine AT-Adresse. Contact steht dort. Also wer mit dem Sebastian weiter plaudern will, herzlich eingeladen. Von mir jetzt mal und ich bin mir sicher von ihm auch. Und jetzt haben wir schon ein paar Mal das Rudern erwähnt. Immer wieder, ich habe dich immer wieder unterbrochen, weil ich es ans Ende der Folgen schieben will. Ich sehe da einen sportlichen jungen Mann vis-à-vis und ich wusste nicht, wie sehr gerudert du Ruderer wirklich hast, und das war ja ordentlich knapp an der Spitze dran. Ne?
Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr spät dazu gekommen. Also ich habe an der Uni, ich habe in Cambridge studiert und habe bei dem Boat Race im zweiten Boot zweimal mitgerudert auf der Themse
in Oxford. Im zweiten Achter von zweiten Cambridge. Achter wow. Cambridge.
Das war für mich wahnsinnig lustig, weil ich wirklich dort mit dem Rudern eben erst angefangen habe. Und bin dann eben nach dem Doktorat nach Österreich zurückgekommen, habe niemanden gekannt und bin eigentlich bei der LIA aufgeschlagen.
Grüße an die Haberls, oder? Die kennst du sicher. Ja,
die Haberls.
Beide waren zu Gast, die Heidi absolut. Und der Raimund natürlich.
Ich glaube, der Raimund war damals sogar LIA-Präsident.
So ja, durchaus möglich.
Durchaus möglich.
War ja eine längere Zeit. Auf jeden Fall Kultfigur sowieso beide.
Ja. Und da bin ich mal gesagt, hallo, da bin ich und gut. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell zum österreichischen Team dazugestoßen, war körperlich sehr fit, war leider nur ein Riemenruderer und kein Sculler. Mhm. die waren aber wirklich nett, haben mich da lang mitrudern lassen. Ich habe es leider nicht geschafft, nach Sydney mitzukommen.
Also es war wirklich, Olympia war so schon ein war.
Naja, ja. Jeder glaubt, dass er nach Olympia kann. Also ich hätte es wahnsinnig gern gemacht, habe es nicht geschafft. Das ist schade, aber es war eine super, super Zeit und ich habe sehr, sehr gute Freunde noch aus der Zeit und wirklich einen unglaublichen Spaß gehabt und viel dazugelernt. Also ich bin jetzt sicher ein besserer Sculler, als ich war, als ich hinkam,
und mit
sagen wir so.
Und mit wem bist du da zum Beispiel rudermäßig unterwegs gewesen?
Also die Leute, ich meine, der Norbert Lamming ist natürlich ein sehr, sehr guter alter Freund von mir, den ich wirklich sehr, sehr schätze. Und natürlich der Raffi Hartl, der Horst Nussbaumer waren damals im Team.
Ja. Darf ich dann muss ich unbedingt was erzählen? Aber nach dir, nach dir. Der Arme, sage ich mal.
Der Arme. Aber ja, also der, die, denen sehe ich auch noch öfters und ja, also es war eine super Zeit und ich möchte sie nicht missen.
Ich muss kurz das reinhauen, weil es die Chance ist, das zu erzählen. Horst Nussbaumer war eingeladen bei einem Event, den ich veranstaltet habe mit Hubert Neuper gemeinsam.
Ja, okay.
Haben wir aufgebaut, also er hat aufgebaut, der Hubert Neuper, eine Skisprungschanze, das ist noch wenig verwunderlich, auf dem Heldenplatz. Das ist schon eine Spur verwunderlicher. Ja. Und da hat er dann Leute eingeladen, mit mir gemeinsam, aus meiner Bubble. Und der Horst Nussbaumer ist irgendwie dazugekommen, weil er im Banking-Sektor auch immer wieder tätig war. Und da sind wir mit Alpinski runtergesprungen, so doch durchaus so 30 Meter und so. Das Problem war nicht der Sprung selber, weil wir waren alle Skifahrer irgendwie und das bist irgendwie versehentlich schon mal gesprungen beim Skifahren so 30 Meter. Das Problem war letztendlich der Teppich unten bei der Landung, der unglaublich bissig war und du bist nicht wirklich weitergekommen und dann nach vorne geflogen. Und ich glaube, der Horst war einer von zwei Kreuzbandrissen.
Oh je. Ja, der Arme.
Urweit gesprungen, alles perfekt. Super cool. Die Landung auch noch cool, aber der Auslauf. Also die jetzt fällt mir nichts Besseres ein, die Pimpelgeschichte dann eigentlich, okay. Ja, wo du dann letztendlich gestürzt bist. Und da hat es zwei Leute von uns erwischt. Das war aber unglaublich leibend, weil man kann schon mal Skispringen mit Hubert Neuper.
Am Heldenplatz.
Am Heldenplatz,
ja, das genau. Das ist schon was Besonderes.
Und ich habe damals offenbar eine Rundmail geschrieben an meinen Verteiler halt. Ne? Und Horst Nussbaumer, glaube ich mal, 20 Jahre plus her, hat damals über einen Rundmailverteiler oder hat ihn der Hupo vielleicht sogar reinreklamiert, weil er das gewusst hat. Das war schon eine Mutprobe, es war eine ordentliche Mutprobe.
Das glaube ich, also ich will mich das nicht trauen, 30 Meter sind allerhand.
Ja, ja, das passiert da, oder du kannst doch nach 10 Kilometer ab, aber das war fast gefährlich, weil dann hast du länger den Auslauf machen müssen. Ja, genau, das war lustig. Habe ich noch Bilder und damals auch eine Sondernummer gemacht und der Horst ist jetzt auch in offizieller Funktion sehr, sehr stark für den Sport unterwegs und tolle Karriere auch er. Ja, Sebastian, vielleicht noch ein paar Worte zum Rudern. Geht sich das jetzt aus noch an der schönen alten Donau?
Ja, also ich meine, es gibt ja doch viele Ruderer, die nach dieser ganzen doch sehr intensiven Ruderzeit ihr Ruder an die Wand hängen und das gar nicht mehr wollen.
Ich bin Börsedicker an der Wand. Nicht das Ruder, ja,
das stimmt. Das aber das ist lang, so groß, oder? Genau, wollte ich gerade sagen. Ach, das ist ähnlich groß.
Schwerer, genau.
Ja. Also ich ruder doch sehr, sehr gerne. Möchte jetzt wieder ein bisschen mehr anfangen, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt sind die Kinder ein bisschen größer, jetzt hat man mehr Zeit. Also ich finde das einen tollen Sport. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es beruhigt, also der ganze Körper wird quasi gefordert. Super Sache eigentlich.
Dann spiele ich jetzt noch das ein.
Gutes zieht Kreise.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.
Auch an dich, Sebastian, die Frage. Gutes zieht Kreise als Season-Motto. Bitte um eine spontane Assoziation.
Also für mich hat das natürlich eine sehr private Assoziation. In dem Sinn, dass ich mir denke, wenn gutes Kreise zieht, dann ist es im Kreis der Freunde. Mhm. Also wenn ich irgendwen kenne, der ein Agurder ist und interessant ist, dann empfehle ich den weiter. Und so hätte ich diese Assoziation damit gehabt.
Super. Haben wir noch irgendwas?
Sind wir durch, oder? Alles gut.
Ich finde auch wunderbar geflogen. Gibt es noch irgendeine? Warte, Abspann und Tschüss noch. Wichtig ist, bei der Verabschiedung nicht nur von mir verabschieden, sondern von den Hörerinnen.
Wir gut. Machen sie nicht für uns, sondern ist klar.
Ja. Das machen die wenigsten nämlich, weil ich es vergesse, explizit zu sagen. Die verabschieden sich dann. Irgendwas vergessen? Auch nein, oder? Soll man einladen zu dem Club oder ist das nicht gut?
Du, ich finde, man kann es auf jeden Fall sagen. Ja.
Wir sagen mal, wir sehen uns spätestens am. Warte, das lese ich dann ab. Das hat sie heute geschickt.
Ich hat es heute geschickt, genau. Weil das freut.
Am 31.10. unser PC-Event 27. Wir sehen uns am 27. Und wer will, kann uns ja eine Mail. Kann mir ja eine Mail schicken.
Sag ich. Super. Ja. Das ist total nett, weil das freut die Froni auch echt. Das
ist ein schöner Abschluss. Ja,
genau.
So, gutes Zeitkreise. Auch überzogen haben wir unglaublich, aber ich könnte ja noch Stunden weiterreden mit dir. Du bist mein zweitlängster Podcast. Heiko, die mir geht nicht kürzer als eine Stunde einfach. Das sind aber, glaube ich, ungefähr bei ein Zehntel der Fragen gewesen im Vergleich zu dir.
Ja, auch einiges sagen können. Ne?
Ja, genau. Nein, ich habe dir viel mehr Fragen gestellt. Und ja, dann schließen wir doch noch mal kurz ein kleines Fazit zum Schluss. Das Consulting werden wir verlinken. Den Podcast mit deiner Frau, mit der Veronika, werden wir verlinken. Der ist vor einigen Monaten aufgenommen worden. Da geht es auch stark um West-Wien. Und ich glaube, da bringen wir jetzt noch den Punkt rein, wann wir beide uns nämlich das nächste Mal sehen. Das ist am 27. November 2025 ab 18.30 Uhr in einer tollen Location in Wien. Wer Interesse hat, zu diesem Business Club-Treffen vom Handball West-Wien dazu zu stoßen, kann mir ein Mail schicken und dann werden wir die ganze Sache da weiterhin vernetzen. Ja, lieber Sebastian, ich spiele unsere Abspannmusik. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die mich ein bisschen kennen, werden den Rheinkipper schmunzelnd gesehen haben in eine Welt, in der ich früher mal lose reinarbeiten durfte. Hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen, vielen Dank auch, Christian. Das hat mir auch wirklich eine ziemliche Freude gemacht. Vielen, vielen Dank auch an alle Zuhörer, die dabei geblieben sind. Und ja, ich freue mich schon auf den Business Club am 27.
Wunderbar. Und West-Wien werden wir auch verlinken. Genau. Tschüss und Baba.
Mein Geld liegt bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen, woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes Zeitkreise.
Volksbank.